www.quantentechnologien.de.
Heute sprechen wir über Quantentechnologien, künstliche Intelligenz und die Frage, wie aus wissenschaftlichen Ideen konkrete Anwendungen entstehen. Dazu haben wir zwei hochkarätige Gäste heute im Studio, die beide aus der Physik kommen. Dr. Jan Donges. Jan ist Physiker mit Wurzeln in den Quantentechnologien und arbeitet heute im Management Consulting mit Fokus auf KI in der Finanzbranche. Er unterstützt Unternehmen dabei, KI praktisch einzusetzen und begleitet entsprechende Enablement- und Change-Management-Prozesse. Zum anderen haben wir Dr. Daniel Weiner. Daniel ist auch Physiker und hat ebenfalls an der TU Berlin promoviert. Dort hat er unter anderem ein vollständig neues Quantenlabor aufgebaut. Da musst du uns nachher was zu erzählen. Und mit einem MBA und Stationen in Startups, Industrie und Beratung verbindet er wissenschaftliche Tiefe mit einem klaren Blick auf den wirtschaftlichen Nutzen neuer Technologien. Schön, dass ihr heute hier bei uns im Studio seid.
Vielen Dank, Christian. Ich bin ja mittlerweile schon ein Wiederholungstäter. Freue mich sehr, hier zu sein.
Wir haben schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt ins eigentliche Thema einsteigen, ihr habt es gehört, wir sind heute im Studio, ja, im professionellen Studio für Video- und Livestreaming-Betrieb. Unser besonderer Dank gilt daher Sebastian Greiner, dem Geschäftsführer der Livestream.watch in Dreieich vor den Toren Frankfurts. Sebastian stellt uns nicht nur das Studio zur Verfügung heute, sondern auch Kameralicht, Mikrofone und seine Expertise. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt steigen wir ein ins Thema Quantentechnologie. Neuigkeiten, die zu vermelden war, es gab zwei Firmen, IQM und Pascal, die kürzlich einen Börsengang angekündigt haben zum Thema Quantentechnologie. Was hat's damit auf sich?
Ja, zumindest in der Quantenbubble waren das sehr große Neuigkeiten. Denn es sind nicht nur zwei Firmen, die Quantencomputer bauen, sondern es sind die beiden größten europäischen Firmen, die Quantencomputer bauen. Das war deshalb auch ein starkes Signal. Die benutzen verschiedene Technologien, da kommen wir später noch zu, aber sie wollen eben Quantencomputer wirklich massentauglich machen.
Okay. Und
da werden wir gleich drüber sprechen.
Quantenphysik klingt für viele immer noch nach Science Fiction. Was ist eigentlich die Quantentechnologie, die wir heute im täglichen Alltag beobachten können?
Bevor wir da jetzt so richtig tief in die Technologien einsteigen, so Quantencomputing, was du, Daniel, schon erwähnt hast, Quantenkommunikation und auch Sensorik, ist, glaube ich, sinnvoll, erstmal die Quantenphysik von der klassischen Physik abzugrenzen. Also das, was wir so im Alltag beobachten und was für uns auch intuitiv ist. So der klassische Fall oder das Beispiel ist immer der Apfel, der vom Baum fällt, was auf Newton, immer viel mit Newton in Verbindung gebracht wird. Das haben die Leute oftmals im Kopf. Oder auch, was die klassische Physik gut beschreibt, ist die Flugbahn von einem Ball, wenn der geworfen wird, solche Dinge. Quantenphysik beschreibt jetzt die Phänomene, die man beobachtet oder die existieren, wenn wir tief in die Materie hineinblicken, also die makroskopische Ebene verlassen und wirklich in das Mikroskopische reingehen. Und da gibt es dann ganz viele Phänomene, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, die eben nicht mehr intuitiv erklärbar sind, die aber eben dazu führen, dass wir diese neuartigen Technologien benutzen können. Und bevor wir jetzt die ganze Zeit das Thema oder das Wort Quant und Quanten in den Mund nehmen, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll für die Zuschauer oder Zuhörer, dass wir das ganz kurz mal erklären, was das eigentlich ist. Und ein Quant ist eigentlich nichts anderes als die kleinste Größe von einem physikalischen System.
Okay.
Also oder von einer physikalischen Größe. Wenn wir jetzt uns Licht anschauen, dann, was jetzt gerade auch in diesem Studio auf uns einprasselt, sind das im Prinzip unzählige Photonen. Photonen sind dann die kleinsten Lichtquanten oder Lichtteilchen. Und dieses Licht kann nur in eben diesen Quanten übertragen werden, in diesen Lichtteilchen, in diesen Photonen. Und man kann sehr viele Quanten versenden, man kann einzelne Quanten, also einzelne Photonen versenden, man kann aber nie ein halbes Photon beispielsweise versenden.
Okay.
Also das ist dann so die kleinste Größe und das trifft auch auf andere physikalische Größen zu, wie zum Beispiel die Energie, die kann auch quantisiert sein, sagt man dann. Das heißt, wir haben Energieniveau 1 und 2, aber nichts dazwischen. Das vielleicht so als Begriffserklärung. Und kannst mich übrigens gerne unterbrechen, wenn ich hier zu lange den Monolog mache.
Na, kein Problem. Also wir reden über Elementarteilchen.
Genau, über die elementarsten die wir da so haben oder die elementarsten Größen. Und das klingt alles sehr abstrakt, aber wir nutzen das im Prinzip heutzutage schon in so Anwendungen wie Lasern. Da nutzen wir quantenphysikalische Effekte in Transistoren, das heißt in unseren Handys sind die im Prinzip drin. Und auch, was ich immer sehr spannend finde, in einem MRT. Das heißt, wenn man mal in so ein Magnetfeld Tomografen ist und mal so eine Bildaufnahme machen lässt, dann werden da auch quantenphysikalische Größen beeinflusst mit diesen Magneten und die dann am Ende des Tages ausgewertet. Und das erzeugt dann die Bilder.
Okay, spannend. Aber von der Quantentheorie und den Elementarteilchen müssen wir jetzt noch den Schulterschluss zu den Quantencomputern hinbekommen. Was hat es damit auf sich?
Also um das ein bisschen einzuordnen, alles, was Jan gerade noch erklärt hat, ist eigentlich das, was wir Quantentechnologien der ersten Generation nennen. Das, was so vor 50 Jahren anfing, 50, 60 Jahre, Erfindung des Lasers und eben auf den Entwicklungen der Quantenmechanik basiert. 100 Jahre, sagen wir, ist die Quantenmechanik alt. Vielleicht noch zur Ergänzung, die am besten entwickelte Theorie der Natur, die wir haben. Es ist wirklich eine Theorie, die darauf basiert, Fakten und Experimente zu beschreiben. Sie ist extrem genau und sie ist super gut. Und ausgehend von diesen Technologien der ersten Generation, wo es darum ging, ganze Quantensysteme zu beschreiben, also zum Beispiel in einem Laser haben wir richtig viel verschiedene Zustände, verschiedene Lichtzustände, die alle gemeinsam einen gemeinsamen Quantenzustand bilden, sodass wir am Ende diesen Laserstrahl da rauskriegen, geht es jetzt in der zweiten Quantentechnologie-Generation, das, wo seit einigen Jahren intensiv darüber gesprochen wird, geht es darum, einzelne Quantensysteme zu manipulieren. Also ein einzelnes Photon, ein einzelnes Atom, ein einzelnen Spin. Und mit denen kann man auf einmal ganz, ganz andere Sachen machen, die noch vor 50, 60 Jahren völlig undenkbar waren. Also die Urväter der Quantenmechanik sozusagen, die haben davon geträumt, Leute wie Schrödinger. Die haben nicht gedacht, dass man jemals in der Lage sein würde, ein einzelnes Atom einzufangen. Und heute können wir Zehntausende einzelne Atome gleichzeitig einfangen und damit Experimente machen. Und das ermöglicht ganz, ganz neue Technologien, unter anderem Quantencomputer, Quantensensoren, Quantenkommunikation, Quantensimulation, wo wir alles gleich wahrscheinlich drüber sprechen, die aber fundamental unterschiedlich sind von den Technologien der ersten Generation.
Bevor wir über Quantensensorik und Quantenkommunikation reden, vielleicht noch mal ganz einen kurzen Schritt zurück in die Anmoderation. Da habe ich ja gesagt, du hast ein eigenes Quantenlabor aufgebaut. Erzähl ein bisschen was drüber.
Ja, super gerne. Ich kann natürlich Stunden darüber reden, aber die Zusammenfassung ist, ich habe meinen Doktor gemacht in einer Nachwuchsgruppe, das heißt eine völlig neue Forschungsgruppe, die neu gegründet wurde und ich war sozusagen die erste Generation Doktorand. Das heißt, wir mussten von Grund auf alles neu schaffen, das Labor, die Experimente, die Kollaborationspartner, die Proben und so weiter. Und gerade in Deutschland heißt das super viel Bürokratie, super viel Administration. Ich habe über 100 öffentliche Ausschreibungen gemacht, um Equipment zu kaufen, das heißt Strom, das heißt Kühlwasser, das heißt Druckluft. All das muss man koordinieren und am Endeffekt haben wir dann ein Optiklabor gehabt, Quantenoptik. Das heißt, wir sind komplett im Dunkeln. Wir haben einen Tisch, der schwebt auf einem Luftkissen. Da drin sind dann Vakuumpumpen integriert und extrem gute Kühlschränke, weil die Proben, die wir hatten, die mussten bei minus 269 Grad Celsius gehalten werden. Damit sie
minus 269?
Genau, 4 Kelvin. Die Temperatur von flüssigem Helium, 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt, damit wir dann hochqualitative einzelne Lichtteilchen, die Photonen, die Jan schon angesprochen hat, einzelne Photonen erzeugen können, für eben Anwendung in der Quanteninformation.
Okay. Und jetzt lass uns mal kurz über so eine Anwendung reden. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, ich habe es ja schon angerissen. Es gibt eigentlich 4 große Felder. Simulation, Computer, Sensoren und Kommunikation. Und wir können mit allem anfangen, womit du anfangen willst, aber vielleicht Computer ist am prominentesten gerade, da hört man am meisten zu. Man muss sich einen Quantencomputer völlig anders vorstellen als einen klassischen Computer. Also man wird damit keine E-Mails verschicken, man wird damit keine Textdokumente bearbeiten und so weiter, sondern es ist eine Rechenmaschine für ganz spezielle Nischenfälle. Und es gibt die Hoffnung und es gibt die begründete Hoffnung, dass es ganz bestimmte Probleme gibt, für die diese Rechenmaschine, die anders funktioniert als Computer, die wir jetzt haben, besser ist. Und da muss man aber ein bisschen einordnen. Besser heißt nicht zwangsläufig schneller in jedem Fall, sondern wenn wir sagen schneller, dann meinen wir, dass es besser skaliert. Also wenn wir irgendein Problem haben und ich habe 1000 Parameter, dann dauert die Berechnung eine gewisse Zeit. Und wenn ich stattdessen 1 Million Parameter habe, dann dauert das natürlich viel länger. Und die Frage ist, wie viel länger? Geht es quadratisch hoch, geht es exponentiell hoch und so weiter? Und dann gibt es eben Probleme, bei denen das exponentiell steigt. Und da gibt es eben bestimmte Algorithmen, die man gefunden hat, die auf Quantencomputern deutlich schneller gehen. aber auch nur, wenn das Problem relevant und groß genug ist. Das heißt, man hat immer das, was wir Overhead nennen. Man muss ja irgendwie das Problem in die Quantencomputersprache übersetzen, am Ende messen und wieder auslesen und zurückübersetzen. Und das alles kostet schon Komplexität, kostet Geld, kostet Energie. Das heißt, nur wenn das Problem groß genug ist und relevant, lohnt sich das eigentlich. Aber an dem Punkt sind wir noch gar nicht, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir zeigen, dass fundamentale Dinge wirklich überhaupt erstmal besser funktionieren, das, was man Quantenvorteil nennt. Und dass es diesen Quantenvorteil gibt, das wissen wir, weil der Quantencomputer benutzt zwei Dinge, die es in der klassischen Welt nicht gibt. Das ist erstens Superposition und das ist zweitens Verschränkung. Und je nachdem, wie tief wir jetzt schon einsteigen wollen, aber das Wichtige ist, dass oft ein Vorurteil verbreitet wird. Nämlich heißt es oft, der Quantencomputer ist schneller, weil er ja alle Lösungsmöglichkeiten gleichzeitig auswertet. Das stimmt so nicht ganz. Auch wenn das, was wir quantenmechanisch benutzen, um Zustände zu beschreiben, die Wellenfunktion, verschiedene Zustände an und vor der Messung, können wir am Ende trotzdem nur einen einzigen Zustand messen. Das heißt, wir gucken uns nicht gleichzeitig alle Lösungen an in einem Quantencomputer, sondern wir schaffen es mit geschickten Quantenphysik-Tricks, die Lösung, die wir uns anzugucken, sehr nah an die Lösung zu bringen, die die eigentliche Lösung ist. Also wir manipulieren die Wellenfunktion, den Zustand, in dem das Quantensystem ist, sodass wir im Endeffekt nicht so oft nachgucken müssen, um die richtige Lösung zu finden. Es ist aber nicht so, dass wir gleichzeitig alle Lösungen angucken. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Ich hätte sonst noch eine Metapher dabei.
Ja, mach mal.
Weil jeder, der versucht, das zu erklären, der hat ja irgendwie immer seine eigene Metapher. Deshalb dachte ich, denke ich mir auch eine aus. Und meine Metapher ist folgendermaßen. Stell dir vor, du willst einen Fisch angeln. Aber du willst einen ganz bestimmten Fisch angeln. So, stell dir vor, einen Regenbogenfisch im Meer. Mhm. Dann müsstest du ja, weil du nicht weißt, wo der ist, müsstest du ja deine Angel an ganz vielen Orten auswerfen. Das ist so ein bisschen wie so eine Datenbanksuche. Wenn du nicht weißt, was du suchst, musst du überall nachschauen. Und jetzt wäre die Intuition, die oft verbreitet wird, die aber falsch ist, dass der Quantencomputer seine Angel gleichzeitig überall auswirft.
Okay.
Das stimmt aber nicht. Du kannst auch mit dem Quantencomputer nur an einer Stelle angeln. Aber was der Quantencomputer macht, ist, er bringt den Fisch, den du suchst, sehr nah an die Stelle, wo du deine Angel auswirfst. Sodass du dann immer noch am Ende die Messung machst, ein Ergebnis kriegst, also an einer Stelle angelst, aber der Fisch, den du haben willst, ist dann schon sehr nah da dran.
Okay.
Das wäre mein Vorschlag, habe ich auch bisher noch nicht so gehört, für eine neue Metapher, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen.
Okay, angelst du? Bist du im Anglerclub?
Also als Kind ein bisschen, aber schon okay. Lange nicht mehr.
Hat funktioniert?
Mit dem Quantencomputer habe ich nie geangelt. Ehrerweise. Aber das, was ich versucht habe zu umschreiben, nennt sich Grover-Algorithmus, um Datenbank zu suchen. Und der hat einen quadratischen Speedup. Also keinen exponentiellen. Man ist zum Beispiel, wenn man ein Problem hat mit 100 Elementen, braucht man dann nur 10 Mal nachgucken, um den Fisch zu finden, während der klassische Angler müsste dann 100 Mal nachgucken.
Okay, okay. Ja, du hattest noch
vielleicht,
eine Ergänzung?
Ja, vielleicht setze ich die Metapher ja durch, ne? Wir hoffen mal. Ja, vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und erklären nochmal ein bisschen genauer, was Superposition und Verschränkung ist.
Ja.
In der Hoffnung, dass das jemanden da draußen interessiert. Und zwar, Superposition bedeutet nichts anderes als eine Überlagerung von Zuständen. Also klassisch stellen wir uns immer vor, ein Schalter kann entweder an oder aus sein. Mhm. Und einfach ausgedrückt haben wir dann in der Quantenphysik die Möglichkeit, dass eben eine Überlagerung aus diesen beiden Zuständen existiert. Und Verschränkung ist auch ein extrem interessantes Phänomen, nämlich dass im Prinzip zwei physikalische Größen, sei es zum Beispiel zwei Photonen, miteinander verbunden sind. Das heißt, die Messung, die ich am einen Photon durchführe, beeinflusst die Messung am anderen. Und das ist aus physikalischer Sicht extrem interessant, weil man theoretisch das Photon 1 ans andere Ende des Universums schicken könnte und Photon 2 hier auf der Erde belassen könnte und die würden sich trotzdem noch beeinflussen. Und am Anfang war da auch viel Kritik an dieser Vorstellung, weil man dann dachte, wie kommt die Information denn dann zum anderen Photon? Breitet sich das Ganze irgendwie mit schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aus oder sowas? Und das passiert aber de facto nicht, sondern wenn wir uns jetzt vorstellen, Daniel und ich, jeder von uns hat ein Photon und ich messe mein eines, dann weiß ja Daniel immer noch nicht, was mein Ergebnis ist. Also er weiß im Prinzip, dass die Messung sein Ergebnis beeinflusst hat, aber er weiß nicht, was bei ihm rauskommt, er müsste selbst noch nachgucken. Und um meine Informationen zu ihm zu übertragen, müsste ich wieder klassische Kanäle nutzen. Und das wäre dann wieder in den Grenzen der, ich nenne es mal, normalen Physik.
Okay.
Genau, also der Punkt ist, man kann nicht schneller kommunizieren als mit Lichtgeschwindigkeit. Das sogenannte No-Signaling-Theorem. Mhm. Also auch wenn diese Verschränkung, diese nicht klassische Korrelation zwischen zwei Systemen die ganze Zeit da ist, also quasi instantan, kann man dadurch nicht instantan Nachrichten übertragen. Das ist auch so ein Vorurteil, was weit verbreitet ist, was aber nicht stimmt.
Okay.
Und das sind halt die zwei quantenphysikalischen Effekte, auf denen der Großteil der Quantentechnologien, über die wir heute reden, basieren im Prinzip.
Okay. Jetzt hast du, Daniel, vorhin gesagt, du bist bei 4 Kelvin Kühlung.
Ja.
Das ist ja eine Menge Energie, die ich brauche, um auf so einen Kühlungsstatus zu kommen.
In der Tat.
Wie stellt ihr das her?
In unserem speziellen Fall haben wir extrem gute Kühlschränke, die nennen wir Kryostaten. Und die funktionieren einfach nur mit Strom. Das kann sogar normaler Strom aus der Steckdose sein im Laborexperiment. Was wir sogar haben, ist, was man früher hatte, war, man hatte einfach einen großen Tank voll flüssigem Helium, den hat man gekauft, der kommt irgendwo aus einem Kompressor in einer Fabrik und den hat man da reingekippt. Und dann wird das kalt und irgendwann verdampft das Helium natürlich und entweicht sogar, weil Helium ist leichter als Luft. Mhm. Helium, was einmal entweicht ist, ist für immer verloren, geht ins Weltall im Endeffekt. Mhm. Und deshalb kam man auf die Idee, Helium wieder zu verflüssigen. Also was wir mittlerweile im Labor benutzen, sind sogenannte Closed-Cycle-Systeme, mhm, wo das gasförmige Helium sofort vor Ort in einem Kompressor wieder verflüssigt wird und dann kann meine Probe im Endeffekt über Wochen und Monate hinweg kalt bleiben. Das ist aber eine spezielle Art von Kühlung für eine spezielle Art von Quantenexperimenten. Es gibt ja, wenn du einen Quantencomputer bauen willst, 5, 6 etablierte verschiedene Plattformen. Es gibt supraleitende Schaltkreise im Endeffekt. Es gibt eingefangene Ionen, also geladene Atome. Es gibt eingefangene neutrale Atome. Es gibt einzelne Spins, die du manipulieren kannst. Und es gibt eben Quantencomputer, die mit Licht funktionieren. Und jeder von denen hat verschiedene Vor- und Nachteile und hat auch verschiedene Anforderungen. Und die Kühlung, die wir gemacht haben zum Beispiel, die würde bei weitem nicht reichen für viele andere Arten der Quantencomputer. Zum Beispiel die supraleitenden Quantencomputer, die müssen noch mal ein bisschen kälter sein. Und die einzelnen Atome, die müssen im Endeffekt beim absoluten Nullpunkt sein, weil Wärme ist ja Teilchenbewegung. Das heißt, du fängst dein Atom nur ein und bringst es zum Stillstand, wenn es quasi am absoluten Nullpunkt ist. Das heißt, das sind noch mal 4, 5, 6 Größenordnungen kälter, als was wir hatten. Aber bei uns hat es im Endeffekt gereicht, diese flüssige Heliumkühlung zu benutzen. Und das war auch wirklich nur, um das System möglichst gut von der Umgebung abzuschirmen und um sehr hochwertige Lichtteilchen zu bekommen.
Okay.
Aber das ist sehr spezifisch und systemabhängig.
Okay. Was passiert denn, wenn die Kühlung nicht so richtig funktioniert? Wie sieht es aus mit Fehlerkorrekturen?
Genau, also Fehlerkorrektur an sich ist ein extrem wichtiger Punkt, weil alle Quantencomputer, die wir im Moment haben, sind fehlerbehaftet. Und das verhindert im Moment praktische Anwendungen. Weil in dem Moment, was du klassisch machen kannst in einem klassischen Computer, wenn du einen Fehler hast, dann kannst du ihn einfach korrigieren. Weil du kannst alles mehrfach kodieren. Du kannst Redundanz schaffen, du kannst Fehlerkorrekturprotokolle haben. Das ist in einem Quantencomputer fundamental so nicht möglich. Wenn du einen einzelnen Quantenzustand hast, dann kannst du den nicht kopieren. Das heißt, du kannst nicht einfach redundant kodieren. Deshalb gibt es andere Möglichkeiten, die sind sehr komplex und dann gibt es extra Fehlerkorrekturprotokolle. Die hängen dann so ein bisschen auch von der Plattform ab, die du gehst. Aber die beiden wichtigen Richtungen sind Fehlermitigierung und Fehlerkorrektur. Fehlermitigierung ist im Endeffekt, du baust deinen Quantenschaltkreis so, dass schon von vornherein möglichst wenig Fehler passieren und dass diese Fehler eine kleine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einzelne Atome hast, du bringst die nah genug aneinander, dass du kurze Wartezeiten hast und dass in der Zeit wenig Quanteninformation verloren gehen kann und so weiter. Oder du gehst eben zu kalten Temperaturen. Und die Fehler, die entstehen, ist im Endeffekt immer etwas, dass dein Quantenzustand, den du am Anfang in einer ganz bestimmten Art und Weise präparierst, mit der Zeit sich verändert und hingeht zu einem Zustand, der nicht mehr die Quanteninformation hat, die du am Anfang haben wolltest. Das nennen wir Dekohärenz. Und die Zeit, bis das passiert, hängt auch wieder extrem von der Plattform ab. Das ist im Bereich von Mikrosekunden bis Millisekunden zu Sekunden, aber es sind immer noch sehr kurze Zeiten, gerade wenn man bedenkt, dass die Schaltzeiten, die Taktraten, in einem Quantencomputer, weil die Prozesse komplexer sind, deutlich langsamer sind als die Gigahertz-Raten, die wir von klassischen Computern kennen. Das heißt, du hast eine maximale Anzahl an Operationen, die du machen kannst. Die Fehlerkorrektur muss aber Teil von diesen Operationen sein. Und für die Fehlerkorrektur brauchst du ja auch Quantenoperationen. Und die wiederum sind auch wieder fehlerbehaftet. Das heißt, du kannst nicht beliebig mit Ingenieurskunst das Problem erschlagen. Du kannst nicht einfach den immer größer machen, das wird nicht zwangsläufig besser. Sondern du musst dir sehr schlaue Möglichkeiten der Fehlerkorrektur überlegen. Und das ist wahrscheinlich so das Hauptforschungsthema gerade in der Welt der Quantencomputer. Wie kriegen wir diese Fehler klein? Und dann aus Ingenieurperspektive, wie schaffen wir es, mehr von diesen Quantenbits, Qubits, zu schaffen, damit wir dann auch überhaupt das Potenzial haben, diese Fehlerkorrekturalgorithmen zu implementieren.
Was ist denn so eine Standard-Qubit-Zahl, die heute in die Anwendung kommt?
Also im Prinzip ist es schon extrem beeindruckend, dass wir 2-3 Größenordnungen in 10 Jahren geschafft haben. Mhm. Also ich kann sagen, vor 10 Jahren konnte man zum ersten Mal mit dem IBM-Quantencomputer in der Cloud überhaupt rechnen. Und der hatte 5 Qubits. Mhm. Jetzt sind die Systeme von IBM, auf die man zugreifen kann, die haben 2000 Qubits. Also wir haben wirklich Größenordnung geschafft. Man sagt aber, jetzt so über den Daumen gepeilt, dass man 100.000 bis 1 Million Qubits braucht, um wirklich echte Anwendungen zu machen. Man spricht nämlich immer von physischen Qubits in diesem Kontext, die sind fehlerbehaftet. Mhm. Wenn man jetzt viele von denen zusammenfasst und diese Fehlerkorrekturalgorithmen implementiert, erhält man weniger logische Qubits, die dann weniger Fehler haben und mit denen man wirklich rechnen kann. Und das hängt natürlich auch wieder von der Plattform ab. Manche, zum Beispiel eingefangene Atome, kann man sehr leicht auf viele Qubits skalieren, weil du kannst sehr leicht 10.000 Atome einfangen. Aber die sind dann wiederum langsam, weil nicht jedes mit jedem so schnell interagieren kann. Während die supraleitenden Qubits zum Beispiel, da kannst du sehr gut schnelle Operationen machen. Aber jedes Qubit, jeder supraleitende Schaltkreis, braucht ein einzelnes Stromkabel, was von außen auf die superkalte Temperatur gehen muss. Das heißt, du hast im Endeffekt einen großen Kabelsalat.
Okay.
Wenn du dir vorstellst, du brauchst 10.000, 100.000 einzelne Stromkabel, die alle in diesen Kühlschrank reingehen, dann wird es extrem komplex. Und das ist so das, was IBM und Google gerade machen. Die versuchen, das besser zu engineeren, verschiedene Dimensionen auszunutzen, verschiedene Chips miteinander zusammenzuschalten und so weiter. Und die haben klare Roadmaps. Die wollen auf 10.000, 100.000 kommen in einigen Jahren. Aber ist auf jeden Fall ein großer Ingenieursaufwand, bis man da ist.
Okay, wir sind ja noch im Teil 1 des Podcasts, wo wir so die theoretischen Grundlagen legen und nochmal das ganze Wording irgendwie neu ausrollen. Jan, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich würde, das hast du erwähnt, Daniel, aber ich würde eins noch gerne hervorheben, und zwar, wieso es so wichtig ist, zu kühlen. Und nämlich, das hast du gesagt, dass Temperatur nichts anderes ist als Bewegungsenergie. Also das heißt, je höher die Temperatur ist, desto mehr bewegt sich das System und desto mehr, ich sag mal, stört es den Quantenzustand, den wir ja bewahren wollen.
Blödes, naives Beispiel: wenn das Wasser kocht, bewegt sich's.
Ich finde, das ist super intuitiv, dass Temperatur Bewegungsenergie ist, genau, weil das kann man sich irgendwie vorstellen. Ne? Ich bewege mich im Winter weniger als im Sommer, so ungefähr. Ne? Und das ist eben das, wieso es so wichtig ist, diese Systeme runterzukühlen. Und du hast es auch erwähnt, für Supraleiter beispielsweise müssen wir sogar noch tiefer gehen als das, was wir in unseren Laboren hatten. Da muss man dann in den Millikelvin-Bereich gehen, also wirklich nahe dem absoluten Nullpunkt, den es überhaupt gibt. Das Interessante ist jetzt allerdings, dass genau diese Sensibilität von diesen Systemen in anderen Anwendungen genutzt werden kann, wie zum Beispiel der Quantensensorik. Also wenn ich Sensoren baue, dann ist es natürlich durchaus von Vorteil, wenn die sensibel sind und die kleinsten Störungen detektieren können. Und da gibt es ganz interessante Anwendungen, an denen zum Beispiel auch Bosch forscht, basieren auf im Prinzip Diamanten, wo gezielt Fehlstellen eingebracht werden. Und da ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich die Detektion vom Erdmagnetfeld. Und die Idee ist dann dahinter: irgendwann brauchen wir vielleicht kein GPS mehr, sondern das Navi in unserem Auto orientiert sich am Erdmagnetfeld und kann das messen und damit steuern. Andere Anwendungen wären natürlich beispielsweise aber auch militärischer Natur. Da kann man natürlich auch da vielleicht Anwendungsgebiete finden. Und das ist, finde ich, nochmal so ein guter Gegensatz. Beim Quantencomputer wollen wir eigentlich keine Störung. Und bei der Sensorik ist das aber hilfreich. Auf der anderen Seite sind die Systeme natürlich auch so sensibel, dass auch ein vorbeifahrender LKW das Magnetfeld die wiederum stört. Das heißt, das ist alles noch sehr im Forschungsbereich, aber es sind sehr interessante Entwicklungen.
Ja, sehr schön. Du hast damit eigentlich einen tollen Cliffhanger aufgebaut, weil wir haben damit Podcast Teil 1 abgeschlossen. Die theoretischen Grundlagen sind gelegt. Und in Teil 2 werden wir tatsächlich ganz konkret über Anwendungen sprechen von Quantentechnologie, auch in der Kombination mit künstlicher Intelligenz. Zum zweiten Teil steigen wir noch tiefer ein in mögliche Anwendungen, wirtschaftliche Perspektiven und die Frage, was Unternehmen und Investoren in den kommenden Jahren im Blick behalten sollen. Im Studio machen wir jetzt eine kurze Pause, aber an der Stelle, Jan, Daniel, erstmal vielen Dank für die tollen Einsichten. Super, also spannendes Thema.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.